Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 21. November 2011 zum Thema Angriffe im Netz, Fantasie oder Wirklichkeit. Zu Gast ist Gerhard Eschelbeck, Experte für Computer- und Netzwerksicherheit. Gastgeberin ist Iris Meyer.
Einen schönen guten Abend wünsche ich. Willkommen im Kepler Salon mit dem heutigen Thema Angriffe im Netz, Fantasie oder Wirklichkeit. Für alle, die schon im Kepler Salon wissen, wir starten immer ganz pünktlich und Sie hören mich auch verstärkt mit Mikrofon, genauso wie unseren Gast. Das hat einen Grund, einerseits, dass Sie uns natürlich besser hören, aber der eigentlich noch viel wichtigere Grund ist, wir zeichnen alle Veranstaltungen auf und Sie können alle online nachhören als MP3s. Dementsprechend bitten wir Sie dann auch bei der Publikumsdiskussion auf die Mikrofone zu warten, damit wir auch Ihre Fragen dann dokumentiert haben und nicht nur die Antworten, die dann vielleicht nicht ganz so verständlich sind, wenn man nur den einen Teil hört. Ein herzlich willkommen, Gerhard Eschelbeck, unserem heutigen Gast.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass du spontan zugesagt hast und sie auch kurz schon besucht hast und einfach weit gereist hier als Oberösterreicher heute uns zum Thema Netzsicherheit, Computersicherheit einfach einführen wirst. Herzlich willkommen mal.
Danke.
Gerhard Eschelbeck ist auch im Netzwerk der Oberösterreicher International. Das ist ein Netzwerk, das vom Landeshauptmann Püringer getragen wird und ich glaube jetzt schon über 500 Personen, die Dagmar sitzt hier, fast 700 sind inzwischen, Wahnsinn, Personen vereint, sie sind auch im Netz abrufbar. Da sind es Oberösterreicher, die international tätig sind und eben auch Botschafter des Landes Oberösterreich international sind. Und der Gerhard Eschelbeck ist auch Teil davon. Studiert hat Gerhard in Linz an der JKU, also ist wirklich ein Export.
Ja.
Hast promoviert und auch habilitiert an der JKU und beschäftigst einfach mit Computersicherheit, Netzwerksicherheit. Du gehörst zu oder hast in der Liste einige Jahre wirklich zu den 25 renommiertesten Technologen weltweit gezählt. Das ist eine riesige Auszeichnung. Vielleicht kannst du dann auch uns noch ein bisschen dazu was erzählen, was es für dich persönlich auch heißt. Jetzt gerade bist du tätig noch bei Webroots in den Staaten, in Silicon Valley. Wie ich gelesen habe, war das eigentlich ein Ausflug auf einmal geplant, 4 Monate,
ja, genau,
dass du rübergehst und inzwischen sind es 15 Jahre, wie wir heute kurz gesprochen haben. Der Weg geht vielleicht retour. Wir haben auch irgendwie auch gesprochen, schauen wir mal, wenn du wirklich dann in Europa wieder bist,
genau,
dass es dann Realität ist. Du bist auch Inhaber von einigen Patenten. Ich hoffe auch, dass wir da heute ein bisschen mehr darüber erfahren können, wie weit sie auch im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Und ich freue mich einfach jetzt auf deinen Vortrag. Wir bitten dich wie immer um ca. 20, 25 Minuten oder 30 Minuten Input und dann auf Ihre Fragen und auf den Ganzen. Mein Name ist Iris Meyer. Ich bin hier für das Programm zuständig und freue mich einfach, dass ich heute Ihre Gastgeberin sein darf. Ich selbst bin zu diesem Thema gekommen und interessiert mich heute besonders, als dass ich aus der Ars Electronica Gruppe auch komme von früher. Und ich bin 2000 mit einem Projekt konfrontiert worden, von dem ich dir heute schon ganz kurz erzählt habe, von einem Künstlerduo aus Wien. Und zwar, die haben damals den amerikanischen Wahlkampf unglaublich aufgemischt, dass das das erste Mal so ein Online-Voting gewesen wäre oder war auch. Und die haben sie wirklich einfach da hackermäßig eingenistet und haben diese Stimmen dann versteigert. Und das hat für unglaublich Furore gesorgt und ich weiß nicht, über tausende Artikel darüber und ich bin eben über die Ars Electronica, über den Kunstsektor zu diesem Thema gekommen und war höchstgradig erstaunt, dass sowas möglich ist. Du als Experte, ich freue mich einfach jetzt auf deinen Vortrag und vielleicht können wir auch einige von diesen Fragen nachher noch erörtern.
Ausgezeichnet.
Bitteschön.
Dankeschön. Vorerst einmal recht herzlichen Dank fürs Kommen. Ich freue mich ganz besonders hier im Kepler Salon zu sein. Als Absolvent der Johannes Kepler Universität ist es natürlich für mich eine ganz, ganz besondere Ehre. Und wie schon erwähnt, ich möchte heute ein bisschen einen Überblick geben über den Computersicherheitsbereich, in dem ich ja in den letzten fast 20 Jahren tätig bin. und auch ein bisschen über die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe in den letzten Jahren und insbesondere, was sich gerade jetzt tut und wo auch die Reise hingehen wird im Hinblick auf Computersicherheit. Ich habe mir auch erlaubt, in eigener Sache vielleicht ein bisschen einen kurzen Übersicht über meinen Lebenslauf hier zu berichten. Ich bin gebürtiger Oberösterreicher, im Bezirk Christkirchen in Feuerbach in die Schule gegangen, auch in die Grundschule gegangen, habe dann die Elektronik HTL in Braunau besucht und war dann ein Student an der Johannes Kepler Universität für Informatik. Habe dort eine sehr tolle Zeit gehabt, habe auch bei Professor Mühlbacher dann meine Dissertation gemacht, war dort Assistent für, mein Gott, vielleicht 4-5 Jahre in dieser Größenordnung und während dieser Zeit auch die Zeit und Gelegenheit genutzt, gemeinsam mit Studenten auch in Linz eine Firma zu gründen, wo wir Technologie entwickelt haben, insbesondere schon damals, das war Anfang der 90er Jahre, sehr innovative Technologie für das Netzwerkmanagement haben wir damals entwickelt. Das war ein Forschungsprojekt, das wir dann eben in eine Firma und als Shareware-Produkt dann weiterentwickelt und vertrieben haben. Nun, das Produkt hat weltweit großes Interesse hervorgerufen und es ist dann uns gelungen, in späterer Folge dann mit McAfee, das ist dieser große US-amerikanische Konzern im Computersicherheitsbereich, eine Partnerschaft zu machen und dann später auch eine Übernahme des Teams zu machen. Und da ist es für uns dann eigentlich erst spannend geworden und da hat es begonnen eigentlich für uns als Familie, auch für meine Frau und unsere beiden Kinder, die damals sehr klein waren, 1 Jahr und 3 Jahre. Und wir haben die Gelegenheit bekommen, eben für ein paar Monate nach Kalifornien zu gehen. Und der Plan war eben für 4 Monate dort zu bleiben und dann wieder zurückzukommen nach Linz. Und sehr schnell hat sich aber der Plan geändert, wie man das so schon weiß. Pläne sind dazu da, um zu verändern. Und wir sind dann noch 1 Jahr geblieben und noch 1 Jahr geblieben und der Rest ist History. Und wir sind sozusagen jetzt 15 Jahre im Silicon Valley tätig, bei verschiedenen Firmen, habe die Gelegenheit gehabt, auch drüben Firmen zu gründen, sowie auch kleine Firmen aufzubauen. Das ist so irgendwo mein Schwerpunkt und mein Interesse, innovative Ideen aufzugreifen und diese dann an Markt reif zu bringen und auch Produkte draus zu machen und die dann wirklich für den Markt fertig zu machen. Und das ist uns recht gut gelungen, haben dort wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten genutzt, eben auch als Familie haben wir die Zeit gewonnen, genossen. Und für uns ist jetzt die Zeit gekommen, wo wir darüber sehr ernsthaft nachdenken, nach Oberösterreich zurückzukommen, werden aber noch einen Zwischenstopp in England vorher absolvieren werden, in Oxford, und möchten dann in der weiteren Folge nach Oberösterreich zurückzukommen. Soviel zu meinem eigenen Lebenslauf. Computersicherheit ist ja nichts ganz Neues. Computersicherheit, insbesondere Kommunikations- und Informationssicherheit, gibt es ja in den Geheimdiensten und in den Militärs schon seit vielen, vielen Jahren. Eines der großen Beispiele aus der Geschichte ist ja die Enigma-Maschine, die ja benutzt wurde, um militärische Informationen verschlüsselt auszutauschen über Distanzen. Und in den 20er Jahren entwickelt worden, in den 30er Jahren geknackt worden und in den 40er Jahren den Engländern und den Franzosen geholfen, um Kriegsinformationen abzuhören und maßgeblich wahrscheinlich auch beteiligt am Ausgang des Krieges möglicherweise. Nun, Computersicherheit ist heute nicht mehr nur eine Sache der Militärs und auch der Geheimdienste, sondern Computersicherheit geht uns heute eigentlich alle an. Kritische Infrastruktur, wie das Finanzwesen, Finanzbankwesen, auch die Energieversorgung, die Wasserversorgung, alle diese Infrastrukturen basieren auf Computernetzwerken, auf den Straßen der Zukunft sozusagen, und dort ist Computersicherheit ein ganz substanzieller Teil des Erfolges und auch natürlich der Weiterentwicklung. Wenn Sie darüber nachdenken, das Starten, das Landen eines Flugzeuges, überall dort sind Computernetzwerke und natürlich auch die Sicherheit dieser Netzwerke sehr, sehr kritisch und könnten fatale Folgen haben, wenn Computersicherheit hier nicht gegeben ist. Also die Frage stellt sich, wer richtet eigentlich den Schaden an? Woher kommt der Schaden eigentlich in Computernetzwerken? Und das wird immer so zusammengefasst unter dem Begriff des Hackers. Der Hacker ist sozusagen der Böse im ganzen Spiel hier. Nur Hacker sind in den letzten 15 Jahren haben sich sehr verändert. Was begonnen hat als reines egoistisches und vielleicht auch eigenes Beweis zu zeigen, hat nun mittlerweile sehr großen finanziellen Hintergrund. Hacker sind heute finanziell motiviert, ausschließlich finanziell motiviert und sind dazu eigentlich sehr motiviert und sehr erfolgreich auch in ihren Geschäften. Es geht um viel Geld hier, es wird sehr viel Geld gemacht im Untergrund und gerade das motiviert natürlich wieder viele, in dieses Hackergeschäft einzusteigen. Und wir werden darüber heute noch ein bisschen sprechen und hoffentlich auch im Anschluss daran noch darüber diskutieren. Nun, Hacker alleine sind der Überbegriff für diejenigen, die wirkliche Experten sind in diesem Bereich, die wirklich technisch sehr forciert sind. Und es gibt natürlich viele, wie überall, sehr viele Nachahmer. Das sind die sogenannten Script-Kiddies, die dann eben Ideen herausfassen und nach Baukastenprinzip vom Internet dann diese Baumuster sich holen und dann den Nachbau von Attacken machen. Nicht so erfolgreich, aber sehr breit natürlich und wesentlich weiter sichtbar. Und dann gibt es die sogenannten gutartigen Hacker, die gibt's auch, ja, die gibt's auch. Das sind die sogenannten White Hats, von denen man in der Fachsprache eben spricht. Das sind diejenigen, die man sich selber ins Haus oder in die Firma einlädt und die einem aufzeigen, wo sind die Schwachstellen, bevor es die Black Hats, also die wirklichen Hacker sozusagen, finden. Und dieses Spiel zwischen Black und White, das sieht man immer wieder in der Geschichte der Computerindustrie und natürlich auch ganz besonders in der Computersicherheitsindustrie. Was sind so die Motivationen? Warum wird das gemacht? Naja, gut, in der Vergangenheit war es, wie gesagt, alles, um ein gewissen eigenes Ego zu befriedigen und vielleicht auch ein bisschen zu zeigen vor Kollegen, was man nicht alles machen kann. Es gibt jedes Jahr diese große Hacker-Konferenz in Las Vegas, die ist immer im Sommer und ich kann mich so erinnern, die Anfangsjahre, wo ich dort eingeladen war, waren dort vielleicht etwa 300 Teilnehmer. Und im letzten Jahr, 2011, dieses Jahr, waren so in der Größenordnung von etwa 7.500 Teilnehmer, die sich dort zum Thema Computersicherheit interessiert haben. Natürlich sind dort auch sehr viele Mitglieder von Regierungen teilnehmen, die eben sich interessieren und darüber lernen, wie kann man Computernetzwerke heute sichern. Aber es gibt dort, wie gesagt, sowohl die White Hats als auch die Black Hats natürlich zu sehen. Und man kennt das nicht immer auf den ersten Blick, den Unterschied. Natürlich, eine der großen Sorgen ist die Problematik, dass das Internet ja keine Grenzen hat. Und Hacker sind natürlich auch nicht geografisch limitiert dadurch, die gewisse Anonymität, die es gibt natürlich, weil wenn ich heute in Malaysia sitze und einen Computer in New York angreife, dann ist das eigentlich ja völlig das Gleiche, als würde ich next door sitzen in New York. Und das ist eine der großen Sorgen auch, weil es dadurch auch von der Gesetzgebung her und auch von der Verfolgung her sehr große Schwierigkeiten gibt. Ich bin selber ja in diesem Geschäft seit vielen, vielen Jahren. Wir haben selber viele neue Modelle gefunden, wie Hacker Computer übernehmen, aber wenn man das dann berichtet an die Regierungen oder an die zuständigen Stellen, dann dauert das oft sehr, sehr lange, weil es eben grenzenübergreifend sehr oft der Fall ist und da es keine ausführlichen und keine direkten Connections gibt. Sehr oft basieren diese Dinge dann auf persönlichen Kontakte, die man sich über die Jahre eben etabliert hat in den verschiedenen Ländern mit den verschiedenen Organisationen. Naja, warum wird es heute gemacht? Warum ist Hacking so interessant? Naja, es ist ein Geschäft und es wird sehr viel Geld gemacht. Geld gemacht mit Information, auch Geld gemacht mit Zugriff zu Kreditkarten beispielsweise. Kreditkarten sind das wohl am meisten gehandelte Gut im Untergrund und für Kreditkarte wird bezahlt von ein paar Cent bis zu eben 20, 30, 40 Dollar auch für eine geknackte Kreditkarte. Das kommt je nachdem an, wie groß der Credit auf dieser Kreditkarte noch ist, dann kann man da durchaus einiges an Geld erreichen. Und wenn man so die großen Fälle der Geschichte sich anschaut, wo eben von Millionen von Kreditkarten eben gestohlen wurden durch Hacker, dann kann man das sehr schnell einmal sich nachvollziehen, dass da sehr viel Geld auch in Wirklichkeit dahinter steckt. Nicht nur Kreditkarten, natürlich auch Zugänge zu E-Mail-Accounts, Zugänge zu Bank-Accounts werden natürlich alle gehandelt im Untergrund und das ist, wie gesagt, dieses große Geschäft, an dem sehr viele interessiert sind. Nun, wie funktioniert es? Es gibt die sehr traditionellen Mechanismen, wie Schadprogramme im Netz funktionieren. Das sind die traditionellen Computerviren, Computerwürmer, trojanische Pferde. Das sind alles so diese Komponenten, die dazu verwendet werden, um eben Computerangriffe im Netzwerk auszuführen. Aber es gibt auch modernere Ansätze. Und wenn Sie sich darüber nachdenken, über den E-Mail-Spam zum Beispiel, über den Sie sich wahrscheinlich täglich ärgern müssen, dann ist das einerseits ein ärgerliches Ding auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr erfolgreiches Modell, um Computerangriffe zu machen. Und ich werde darüber noch ein bisschen genauer auch berichten. Eines der derzeit am schnellsten wachsenden Konzepte ist die sogenannte falsche Antiviren-Software oder auch Fake Antivirus, wie das auch bezeichnet wird, wo einfach vorgetäuscht wird einem, dass man sich ein neues Antivirenprodukt jetzt herunterlädt und das auch installiert am eigenen Computer. Das Einzige, was sicher ist, wenn man vorher keinen Virus hat, man hatte nachher einen Virus, mit Sicherheit. Und noch dazu wird man dann aufgefordert, natürlich, damit es bleibt ja nicht dabei, dass man nur infiziert ist, man wird auch aufgefordert dazu, dass man Geld überweist, sodass man dann die Vollversion kriegt, mit der man dann den Computer wieder bereinigen kann. Nur die Vollversion ist auch nur ein Computervirus wieder. Und so ist sozusagen sind diese ganzen Dinge natürlich sehr im Explodieren momentan. Und von den Zahlen, rein wenn man das sehr statistisch jetzt von den Nummern her sieht, dann ist die Vergangenheit sehr einfach gewesen gegenüber der Zukunft. Ich kann mich so zurückerinnern, vor etwa mehr als 15 Jahren, wo ich begonnen habe, in der Antivirenwelt ganz besonders als Virenforscher Viren zu analysieren. Naja, wir haben so in der Woche vielleicht 6 oder 7 neue Computerviren zur Untersuchung gehabt und wir sind da ein Team von 20 oder 25 Leuten gewesen und das hat uns riesig Spaß gemacht, weil es einfach technologisch sehr herausfordernd war, diese Viren zu analysieren. Nun, das war vor 15 Jahren. Heute haben wir in der Größenordnung von täglich etwa 150.000 neue Computerviren, die wir in unseren Labors sammeln. Und da gibt es natürlich keine Möglichkeit mehr, hier Menschen tätig zu haben, sondern das muss alles automatisiert werden. Und wir haben die entsprechenden Systeme, die Computerviren automatisiert analysieren und dort automatisiert auch dann verstehen. Natürlich gibt es immer wieder, weil alles kommt ja im Prinzip aus Familien, da gibt es ja Stammbäume von diesen Viren, weil Computerviren werden heute natürlich nicht mehr von Menschen generiert, sondern die sind auch computergeneriert. Dadurch kann man diese Vielzahl natürlich erzeugen. Und das Interessante daran ist, man kann diese Stammbäume sehr einfach dann verfolgen und kann genau sehen, wie diese Verhältnisse, wo das herkommt, aus welcher Familie. Und dann gibt es halt immer wieder mal jede Woche oder jede zwei eine neue Familie, die man dann als menschlicher Forscher sozusagen, das Human Brain kann man hier nicht ersetzen. Der Mensch ist da immer noch wesentlich mehr sophisticated und kann das dann analysieren und gibt dieser neuen Familie dann wieder einen neuen Namen. Und meistens der Forscher, der das analysiert hat, hat das erste Recht, den Namen zu vergeben. Das ist recht eine tolle Sache auch für die Forscher. Man sieht an dieser Grafik hier, wie sich das in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 5, 6 Jahren explosionsartig vermehrt hat. Und da ist genau auch die große Forderung für uns als Industrie, weil unsere Technologien, unsere Techniken, die wir einsetzen zum Schutz vor diesen Computerviren, natürlich auch an gewisse physikalische Grenzen stoßen. Und die Industrie ist momentan sehr gefordert hier, das muss ich ganz offen sagen, hier die nächste Generation von Schutztechnologie zu bauen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten für Innovation. Wir arbeiten auch mit Unis zusammen hier, um wirklich zu sehen, wie kann man die nächste Generation von Sicherheitssoftware zu bauen. Der Idealfall ist es immer, einen Schritt voraus zu sein, den Bad Guys sozusagen. Das funktioniert aber auch nicht immer ganz, muss ich offen und ehrlich sagen, wobei wir auch sehr hart daran arbeiten, immer einen Schritt voraus zu sein. Nun, so einfach wie das auch klingt, E-Mail-Spam, wie gesagt schon, das ist was wir täglich zu tun haben. Und E-Mail-Spam scheint uns am ersten Blick völlig ineffektiv zu sein. In Wirklichkeit ist es aber so, dass es statistisch gesehen etwa 1% der E-Mail-Spams geöffnet werden und auch Aktionen gemacht werden. Wenn da zum Beispiel eine neue Rolex-Uhr gekauft wird, dann muss das nicht unbedingt sein, dass das ein großer Erfolg ist. Aber wenn es dort Medizin oder Online-Drugs sozusagen zu kaufen gibt, dann hat sich das gezeigt, dass das durchaus ein sehr großes Geschäft ist. Gezeigt wurde hier, etwa jeder 10. US-Staatsbürger hat schon einmal Online-Medizin gekauft. Und natürlich diese Online-Medizin, die im Spam beworben wird, ist natürlich auch Fake. So wie dieses Fake-EV kauft man dort Placebo-Tabletten, aber trotzdem man hat eingekauft und glaubt im guten Grunde, hier was eingekauft zu haben. Also Spam und E-Mail-Spam insbesondere, obwohl wir uns selber darüber nachdenken, wie effektiv es sein kann, hat durchaus einen sehr großen Erfolgsfaktor. Nun, wenn man E-Mail-Spam jetzt verbindet mit Schädlingsprogrammen und Schädlingsprogramme an diese E-Mail-Spam anhängt, dann kann man sich vorstellen, wie man dort sehr schnell eigentlich zum Erfolg kommen kann, weil Spam ist ja kostenfrei, es ist sehr einfach zu verteilen, es geht automatisiert natürlich und ich kann hier Millionen und Millionen von E-Mail-Spams herausgeben und wenn ich 1% davon rechne, die ich durchwegs damit rechnen kann, dass die von 1% etwa benutzt wird, dann bin ich dort bei sehr großen Nummern und kann dort sehr schnell eigentlich sehen, wie meine Attacken erfolgreich ausgeführt werden. Und E-Mail-Spam mit Schädlingsprogrammen angehängt, ist heute durchwegs einer der Hauptvektoren der Infektion, wobei auch im Abklingen, wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Hier ist ein Beispiel, dieses, wie auch Bredo bezeichnet wird, ist ein sehr typisch von Spam dominiertes Stück von Schädlingsprogramm, das genau das macht, was Sie in Ihren E-Mail-Boxen ständig sehen. Es fordert Sie auf, irgendwas zu kaufen, irgendeine neue Uhr, oder auch berichtet Ihnen darüber, dass Sie bei McDonald's ein freies Mittagessen sich abholen können heute Nachmittag, und verschiedenste andere Ansätze, die Sie motivieren, diese E-Mails zu eröffnen. Und in Wirklichkeit passiert nichts anderes, wenn Sie auf diese E-Mail, auf dieses Attachment klicken. Ihr Computer wird infiziert und verbindet sich mit einem größeren, bereits existierenden Netzwerk, das vom Untergrund betrieben wird, ein sogenanntes Botnet. Und dieses Botnet wird dann eben vom Untergrund koordiniert und organisiert, und Sie werden damit Bestandteil von diesem Untergrundnetzwerk, obwohl Sie es vielleicht gar nicht einmal wissen, und Ihr Computer wird dann zu einem Spammer, der vielleicht Ihren Nachbarn next door sozusagen eine E-Mail-Spam schickt, ohne dass Sie es vielleicht wissen davon. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, wie diese Botnetze aufgebaut werden, die dann vom Untergrund organisiert und koordiniert werden, wiederum eben Informationen zu stehlen oder auch Spam zu verteilen und verschiedenste andere Aktivitäten zu verrichten. Nun, E-Mail und E-Mail-Spam ist ein bisschen im Abklingen, wie wir aus unseren eigenen Labs sehen. Der Grund ist ganz einfach, E-Mail-Spam ist sehr stark unter Beschuss, natürlich sehr stark unter Scrutiny, weltweit, nicht nur auch von der Gesetzseite her. Es sind viele von den großen Anbietern, von den Spam-Anbietern abgeschalten worden aus dem Internet, und man sieht das sofort, wenn einer abgeschaltet wird, sinkt die Spamrate sofort einmal 30-40% ab. Das dauert nicht schnell, kommt es wieder zurück, weil das wird irgendwie umgelagert, dann zu anderen Servern im Internet natürlich, aber sehr schnell ist es weg. Was wir aber momentan sehen, ist der große Trend hin zum Web. Also weg von der E-Mail, E-Mail-Spam hat man unter Kontrolle oder besser unter Kontrolle als in der Vergangenheit. Alles, was jetzt nun passiert, ist Web, und etwa 85-90% der aktuellen Attacken gegen Firmen und auch Privatbenutzer passieren heute über das Web. Und das Web ist sozusagen der nächste große Kampfpunkt, wobei wir von unseren Daten her sehen, dass etwa in der Größenordnung von 19.000-20.000 neuen Schadseiten täglich aufkommen. Wir scannen sozusagen das Internet regelmäßig und täglich, nicht das ganze Internet, sondern nur, wie wir das bezeichnen, die dunklen Gassen des Internet versuchen wir vorwiegend hier zu untersuchen. Und nicht nur, dass neue Seiten dazukommen, das Interessante ist, wir finden auch sehr oft Schädlingsprogramme auch auf völlig legitimen Webseiten, wobei einfach dort eingebrochen wird auf diesen Webseiten und Schädlingsprogramme hinterlegt werden und dadurch einfach das Vertrauen der Benutzer einfach ausgenutzt wird, dass das ohnehin eine gute Seite ist, aber die trotzdem vielleicht in der dritten oder vierten Unterebene des Web dort dann eben Schädlingsprogramme beinhalten kann. Nun, auch der Untergrund bedient sich der modernen Mechanismen, der Search Engine natürlich, die versuchen auch natürlich ihre Rankings zuständig zu verbessern, dass sie sehr oben natürlich ankommen, weil wenn sie in der Top 10 von einer Suchmaschine sitzen als Schädlingsprogramm, haben sie natürlich sehr, sehr gute Voraussetzungen. Und wenn man das so sieht hier, das wäre ein wirkliches Beispiel aus der wirklichen Welt von diesen zwei Suchkriterien. Ich kann Ihnen nicht vom freien Auge sagen, wo die Schädlingsprogramme sind, aber es ist in Wirklichkeit, sind hier drei oder vier oder zwei oder drei Schädlingsprogramme inkludiert auch in der Search Engine und fürs freie Auge völlig unsichtbar. Und nur wirklich, wenn man Schutzmechanismen am eigenen Computer hat, kann man das eben vorzeitig erkennen. Aber wie schon gesagt, auch der Untergrund bedient sich sehr wohl dieser neuen Mechanismen und Konzepte wie Search Engine und auch die Optimierung davon. Auch das Social Networking ist natürlich nicht ausgenommen davon. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wo auch im Facebook, und Facebook ist keine Ausnahme, sondern das gibt es durch alle Plattformen, die Social Networking machen, wo es sehr, sehr viele Beispiele gibt, wo Links dort dann auf Walls gepostet wurden von Benutzern, die dann eben Schädlingsprogramme beinhalten. Na, und es gibt nichts Schöneres als das Vertrauen untereinander im Social Network, wenn ich meinem Freund vertraue, der schickt mir doch diesen neuen, tollen, schönen Link und ist das Erste, was ich mache, ich klicke auf diesen Link, weil ich mir das Video anschauen will. Und während ich das Video anschaue, werden alle meine Freunde verständigt von diesem schönen neuen Video. Und so schön geht das natürlich dann durch über das ganze Netzwerk. Auch die Mobilwelt ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Es hat sehr viele Beispiele schon gegeben, auch wo die Mobilwelt bekämpft wurde oder attackiert wurde eigentlich vielmehr. Sowohl, es gibt keine Ausnahme für Plattformen. Es gibt sowohl auf dem iPod, auf dem iPhone, sowie auch auf der Android-Plattform. Also ich würde da jetzt nicht einmal unbedingt eine Plattform hervorheben. Android natürlich hat ein gewisses großes Problem momentan, weil einfach es eine sehr offene Plattform ist und offene Plattformen ermöglichen es natürlich sehr einfach, nicht nur gute Programme und schöne und sinnvolle Programme zu entwickeln, sondern natürlich auch Schädlingsprogramme zu entwickeln, und es ist einer unserer Schwerpunkte auch im Unternehmen momentan, wo wir uns fokussieren daran, Schädlingsprogramme für die Android-Plattform zu analysieren und dort auch Schutztechnologien und Schutzmaßnahmen zu bauen, sodass unsere Kunden, die Anwender sind von Android-Applikationen, Android-Technologie, dort einen entsprechenden Schutz haben. Sehr, sehr in den Kinderschuhen, sehr, sehr am Anfang, weil auch insbesondere die Betriebssysteme wie Android und andere noch sehr wenig Möglichkeiten für uns als Industrie bieten, hier dort Schutz zu bauen, weil die einfach noch ein sehr anfangs, ich kann mich so zurückerinnern, das war ähnlich auch bei Windows, als wir begonnen haben, war es wesentlich schwieriger, dort Technologie für den Schutz zu bauen. Nun, auch die Fake AV oder falsche Antivirensoftware gibt es natürlich nicht nur für Windows, sondern die gibt es auch für das Android mittlerweile. Bei Android ist es so, dass es zum Beispiel hier alle SMS abfängt und irgendwo auf einen zentralen Server kopiert. Weiß nicht, wie das momentan sinnvoll ist, aber es kann durchaus weiterentwickelt werden. Man kann sich überlegen, ob man nicht vielleicht auch den Audio-Stream abhören kann. Also da gibt es der Kreativität im Wesentlichen kaum Grenzen gesetzt. Und Fake-AV, wie schon gesagt, ist momentan eines der größten Sorgenkinder in unserer Industrie. Gibt es auch für den Mac mittlerweile, also auch die Mac-Plattform hat ihren Anteil und wird ihren Anteil dazu tun. Mit dem Erfolg von der Macintosh-Plattform, die ja ganz klar zu sehen ist, wird auch die Macintosh-Plattform hier sicherlich eine der Plattformen sein, wo der Untergrund sich beschäftigt. Nun, wenn wir von einem Virus sprechen, dann sprechen wir von einem Schädlingsprogramm, das Computer infiziert, ein Windows-Computer oder auch ein Macintosh zum Beispiel. Wenn wir von der Forscherseite aber sprechen, dann sprechen wir dort von Nullen und Einsen, natürlich von Binärcode und Computerviren, das kann ich mit ganz offenen Herzen sagen hier, sind die am meisten komplexen Systeme, die wir momentan kennen. Es ist eine enorme Komplexität, die sich in den letzten Jahren hier entwickelt hat. Das Ziel von den ersten Generationen Computerviren war es, irgendwo einen Schaden anzurichten. Man hat sofort gewusst, wenn man infiziert ist mit dem Virus, weil irgendwas hat nicht mehr richtig funktioniert. Irgendwo war etwas außer Rande. Nun, die nächste Generation, mit der wir es jetzt zu tun haben, hat als Ziel, möglichst unbemerkt, möglichst lange unbemerkt zu bleiben. Und bezieht sich dazu einer Unmenge von Technologien, die sehr sophisticated sind und sehr ausgereizt sind eigentlich, um genau diese Ziele zu erreichen, so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben vom Benutzer des Computers, um ihm den Schaden so lange wie möglich anzurichten. Und unsere Virenforscher sind also da wirklich trainiert darauf. Wir haben in der Größenordnung von etwa 300 Mitarbeitern, die sich mit der Analyse von Computerviren beschäftigen. Und ist ein sehr spannender Job natürlich, weil das eben ständig eine neue Überraschung ist. Wie gesagt, langweilig wird einem da nie dabei. Es ist sozusagen eine tägliche Herausforderung, wo man immer wieder gefordert ist, eben neu zu lernen, um diese neuen Mechanismen zu erkennen und dann auch Muster zu entwickeln, wie man diese Computerviren erkennen kann. Angriffe im Netz werden natürlich schneller, gezielter und natürlich auch wesentlich effektiver. Das Ziel ist es, immer wieder mehr ungeschützte Computer zu finden, zu suchen. Das funktioniert auch automatisiert. Die Tools werden eingesetzt vom Untergrund, wo über Nacht oder auch 24 Stunden am Tag, das Internet hat ja keine Zeitzone in Wirklichkeit, wo eben rund um die Uhr gesucht wird im Internet nach Systemen, die möglicherweise wieder zukünftige Opfer sein könnten. Und dort wird halt eben dann eine Generation von Schädlingsprogrammen installiert, vom Benutzer sehr oft nicht erkennbar mit dem freien Auge Und das Ziel ist es eben, weltweit möglichst schnell hier eine Verbreitung zu schaffen. Und ich glaube, ich habe hier ein kurzes Video auch mitgebracht hier, das es wirklich sehr schön zeigt, wie über einen 24-Stunden-Zeitrhythmus der Ausbruch eines Computervirus stattfindet. Man sieht es in dieser grafischen Animation hier sehr schön eigentlich, dass das ein weltweites Problem ist und nicht durch Grenzen oder wie immer auch abgegrenzt ist. Und innerhalb von 24 Stunden hat man im Wesentlichen den ganzen Globe erreicht und im Wesentlichen alle Systeme, die irgendwo Schwachstellen aufweisen, damit infiziert. Wir haben als diese Neuigkeiten von Bin Laden damals, das ist schon wieder einige Monate her, um die Welt gegangen sind, innerhalb von 8 Stunden haben wir erste Computerviren gesehen, die genau diese News, diese neue Information ausnutzen und eben die Empfänger von Spam dazu motivieren, auf dieses Video zu klicken und damit Infektion zu haben. Also der Untergrund reagiert sehr schnell auf Neuigkeiten und die große Frage natürlich erhebt sich, was können wir tun dagegen? Und wir alle können was tun dagegen, das betrifft uns alle. Computersicherheit ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern es betrifft uns im Wesentlichen alle gemeinsam hier. Und einige der Punkte sind sehr offensichtlich, die ich hier angeführt habe. Also auf der einen Seite mal schauen, dass der letzte Stand von einem Antivirenprodukt, das ist jetzt nicht so genau, ob das ein gekauftes oder ein freies Produkt ist. Es gibt sehr viele freie Technologien, auch Microsoft distributiert ein freies Produkt zum Beispiel, das sehr gut ist. Oder auch die kommerziellen Produkte, die am Markt sind. Das Wichtigste ist immer, dass man ein gutes Produkt drauf hat und dass immer auch am letzten Stand das Update hat. Weil der gefährlichste Virus ist immer der, der am Tag zuvor herauskommt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch die ganzen Updates für das Betriebssystem, für die Applikationen, natürlich, dass die automatisiert installiert werden. Viele von den Herstellern von der Software geben heute Patches heraus. Man muss wirklich schauen, dass man die ständig auch am letzten Stand hält. Passwörter, ein ganz wichtiges Thema. Passwörter, möglichst verschiedene Passwörter zu verwenden, nicht immer das, und ich trifft mich dabei selber immer wieder, man kommt immer wieder auf das gleiche Passwort zurück und versucht das immer wieder gleich zu halten, aber das ist eines der großen Sorgen, weil wenn ein Account sozusagen aufgemacht wird, dann hat man Zugriff auf alle Accounts und man sollte wirklich da versuchen, möglichst unterschiedliche Passwörter zu verwenden zu verschiedenen Accounts. Und ein Tipp, der sehr einfach und wirklich gut zu machen ist, wenn Sie im Internet browsen, legen Sie sich einfach einen zweiten Benutzer-Account im Betriebssystem an, der sehr wenige Rechte hat. Einfach nur einen Gast-Account zum Beispiel anlegen. Nicht einen Account, der Administratorrechte hat auf Ihrem Computer, weil der hat dann, wenn er infiziert ist, möglichst viel Schaden. Wenn Sie aber einen Gast-Account einrichten, den Sie zum Browsen im Internet benutzen, dann ist der Schaden, den zum Beispiel ein Computervirus anrichten in Ihrem Computer, sehr, sehr limitiert. Das ist ein sehr einfacher Trick, der sehr gut eigentlich Sie schützt vor dem Angriff. Natürlich, wenn Sie Programme herunterladen, es ist ja oft, dass man ein neues Programm installieren will und man installiert es irgendwo von einer freien Seite, sich zum Herunterladen, sind Sie immer kritisch, da schauen Sie zweimal nach, ob die Seite wirklich auch eine richtige Seite ist oder ob das nicht eine gefälschte Seite ist. Und dann ganz generell vermeiden Sie einfach die dunklen Gassen im Internet. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt auch. Nun, wo geht's hin für uns? Ich selber bin sehr intensiv momentan beschäftigt mit dem Thema Cloud Computing und Cloud Sicherheit. Das ist ein großes Thema. Das Thema Cloud Computing ist ja in aller Munde und wird mit Sicherheit die Computing-Plattform der Zukunft sein. Die Frage ist nur, wie kann man dort auch Sicherheit bringen, sodass man die Sicherheit schon im Vorhinein hat und nicht wie bei der heutigen PC-Generation erst im Nachhinein bauen muss. Damit beschäftige ich mich momentan sehr intensiv. Auch das Thema der mobilen Sicherheit ist ein sehr großes Thema. Und ganz generell, wie kann man einfach die Straßen der Zukunft eben sichern, sodass man die Sorgen, die wir heute haben, eben in Zukunft nicht mehr hat. Und damit bin ich eigentlich am Schluss meiner vorbereiteten Folien und meiner Unterlagen und meines Vortrags und würde mich sehr freuen, wenn wir darüber jetzt noch heftig diskutieren und vielleicht auch die eine oder andere Frage behandeln könnten. Dankeschön.
Vielen Dank. Vielen Dank, Gerhard. Die Martina und die Carina sind mit Mikrofone. Bitte mir ein Handzeichen geben, wenn Sie Fragen haben. Jederzeit direkt an den Gerhard Eschelbeck stellen. Da gibt es schon eine Frage, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Kannst du uns noch ein bisschen sagen, was sind denn dunkle Gassen für dich? Wie kenne ich sowas?
Ja. Man kann die dunklen Gassen auch als die erwachsenen Seiten beschreiben.
Ah, okay. Gut. Bitteschön.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Alexander Westenböck. Ich habe eine zweistufige Frage, und zwar die erste Stufe wäre, ist das illegal, Computer zu hacken?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die weltweite, ich bin kein Rechtsanwalt, also von der rechtlichen Seite habe ich da wahrscheinlich weniger Informationen, aber es gibt Länder, in denen es explizit verboten ist, in denen auch das gutartige Hacken verboten ist, und es gibt Länder, wo es keine Regulation gibt. Also es gibt im Wesentlichen keine konsistente und einheitliche Regelung weltweit. Das ist ja auch eine der großen Sorgen natürlich. Aber es gibt Länder, wo es explizit strafbar ist und explizit auch exekutiert wird.
Und die zweite Stufe meiner Frage wäre dann, wie ist die strafrechtliche Konsequenz in diesen Ländern, wo es eine strafrechtliche Verfolgung gibt?
Es ist sehr wenig noch wirklich exekutiert worden. Es gibt einige Beispiele, wo Computerhacking und auch insbesondere die Entwicklung von Computerviren zurückgetraced werden konnte zum Ursprung und wo diejenigen dann auch wirklich eben einer Verhaftung und auch einer Gefängnisstrafe zugeführt wurden. Sehr wenig noch. Das große Problem ist auch für uns immer wieder, zur Quelle zu kommen. Weil das passiert sehr oft, wenn ich ein Computervirus infiziert werde, ist es sehr schwierig oft herauszufinden, wo der wirklich herkommt, wo die Quelle ist. Man kann es zwar aufgrund der Familie dann zusammen zuordnen, aber wo die wirkliche Quelle ist, ist sehr schwierig. Es geht oft über 3 oder 4 Schichten der Indirektion im Internet und da verliert sich die Spur dann irgendwann einmal sehr schnell. Es kann auch sein, dass Gruppen zusammenarbeiten, die in verschiedenen Ländern eben zusammenarbeiten und da geht es dann zum Beispiel bei einem der Fälle weiß ich sehr gut, das ist diese große Attacke, die gegen US-Retailers, gegen TJ Maxx und verschiedene andere vor vielen Jahren eben gelaufen ist, wo in der Größenordnung von etwa 130 Millionen Kreditkarten veröffentlicht wurden und der Schaden natürlich unheimlich enorm. Und über die letzten 4 Jahre wurde das dann recherchiert, auch mit Undercover Agents, wo ich einen persönlich kennengelernt habe, von dem weiß ich eigentlich die Geschichte, also ist alles öffentlich, was ich hier erzähle, ich erzähle nichts aus dem Geheimnis hier, aber im Wesentlichen wurden die Ursprünge gefunden, dadurch, dass man diese Gruppen eben infiltriert hat und damit eben mitgemacht hat für 2 oder 3 Jahre und dann die 13 oder 14 Ringmitglieder dieser Gruppe, die das verursacht haben, herausgefunden haben und das ist vor einem Jahr sind die alle verstraft worden und sind auch jetzt im Gefängnis gelandet. Ich glaube, der Ringleader hat 15 Jahre gekriegt oder sowas, dieser Albert Gonzalez, der ein Amerikaner ist, der in Florida sitzt. Aber die ganze Gruppe war auch in Malaysia, da hat es in der Türkei welche gegeben. Also das war eine weltweite Gruppe, die haben Kreditkarten gestohlen und in China dann natürlich die Kreditkarten sehr billig reproduziert und dann im Untergrund wieder verkauft. Also es gibt schon Fälle, aber das ist sehr teuer und sehr aufwendig, die oft zurückzuverforschen, wo das wirklich dann hergekommen ist.
Es gibt eine Frage ganz hinten und dann in der ersten Reihe, bitte.
Ich bin vorher, glaube ich, auf einem Ohr gesessen. Sie haben gesprochen von Gratis-Software, die gut sein soll, und haben Microsoft erwähnt. Und welches Produkt von Microsoft ist das konkret? Das habe ich nicht so ganz mitbekommen.
Ich habe damit ein bisschen gerechnet eigentlich. Microsoft hat ja in den vergangenen Jahren sehr viel an Kritik einnehmen müssen und haben auch aus meiner Sicht in den letzten Jahren insbesondere sehr viel an Vorreiterarbeit gemacht, was es bedeutet, sichere Software zu entwickeln. Ich spreche nicht von der Vergangenheit, sondern ich spreche jetzt insbesondere von den letzten 5 Jahren, würde ich einmal sagen. Ich kenne viele der Leute, die hier federführend bei Microsoft die Sicherheitsteams sind und die in den Sicherheitsteam arbeiten. Und ich möchte behaupten, dass Microsoft hier eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen hat in den letzten 5 Jahren im Hinblick auf sichere Softwareentwicklung. Weil der Ursprung, dass wir Computerviren haben, ist ja nicht gerade heute. Das ist ja passiert, der Schaden ist ja schon passiert die letzten 15 Jahre, wo die Software entwickelt wurde, das Betriebssystem entwickelt wurde und die Maßnahmen, die sicheren Softwareentwicklungsmaßnahmen nicht so bekannt waren oder einfach ignoriert wurden in den Anfangsjahren. Und Microsoft hat, glaube ich, in den letzten 5 Jahren da sehr gute Arbeit geleistet, gerade in diesem Bereich eine Vorreiterrolle zu sein für den Secure Development Lifecycle, wie man das in der Industrie auch bezeichnet. Natürlich könnte man immer besser tun und man könnte immer besser sein, aber ich glaube, dass man da schon einen gewissen Credit auch geben muss, wo Credit due ist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Antivirenprodukt, das Microsoft frei zur Verfügung stellt, das MSI, eigentlich ein sehr gutes Produkt ist.
Bitte schön.
Mich hätte es noch interessiert, also Sie haben bis jetzt immer von kriminellen Organisationen gesprochen. Jetzt haben wir aber auch schon die Fälle, wo eben staatliche, vom Staaten Hacker angeworben wurden, um andere Länder anzugreifen, andere Staaten anzugreifen. Beschäftigen Sie sich damit? Wie schaut Ihrer Meinung nach da die Zukunft aus?
Ja, das natürlich wird das immer wieder passieren und ist auch passiert. Wir haben auch ganz konkret Viren und Trojaner-Muster in unseren Labors, die ganz klar zurückzuführen sind auf Nation State, die also hervorkommen aus Regierungsquellen. Es ist ja oft dann die Frage, wie kann man die abblockieren, ähnlich wie normale Computerviren. Für mich sind sie eigentlich nicht zu unterscheiden, nur die Quelle ist anders. Und ob die jetzt vom Untergrund kommt oder von irgendwelchen Regierungen in Asien oder wo auch immer, wir behandeln die eigentlich völlig gleich. Wir machen im Wesentlichen keinen Unterschied, weil für uns sind beide eigentlich Schädlinge, die wir unseren Kunden nicht antun wollen.
Jetzt habe ich eine Frage, die ein bisschen auf Ihre aufbaut. Es gibt ja diese wirklich Anonymität in dem ganzen Bereich. Eben diese Nachverfolgung ist einfach ein Thema. Wie geht ihr damit um, Leute zu finden? Versucht man die auch in die White Hats umzuwandeln, wenn man Black Hats findet? Oder was heißt das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja. Grundsätzlich ist es so, dass ich eher skeptisch bin dafür, dass man Black Hats in White Hats konvertieren kann so über Nacht. Das hat funktioniert in einigen Fällen, aber so mit einem weißen Farbanstrich ist das typischerweise nicht zu vergleichen. Es hat viele Fälle gegeben, wo Black Hats kurzfristig für den White Hat tätig waren, aber dann wieder rückfällig geworden sind. Und ich möchte das nicht ganz kategorisch hier beantworten, dass man sagt, das ist nicht möglich. Ganz im Gegenteil, es gibt Leute, die ich persönlich auch kenne, die im Untergrund tätig waren, die heute sehr gut sind und auch wirklich 100% konvertiert sind. Aber es ist eher die Ausnahme, man muss sehr skeptisch sein und sehr vorsichtig sein hier, wenn man da ein Team damit aufbauen will.
Keine Ahnung, aber ist es jetzt so banal zu übersetzen, wie man früher einfach gesagt hat, jemand, der schlecht ist, bleibt beim Black Hats, oder ist es einfach nur geldmotiviert, oder wo?
Also es ist ja oft finanziell motiviert. Okay. Es ist natürlich finanziell. Es ist ganz klar. Es ist, der Untergrund ist sehr lukrativ. Das muss man auch ganz offen sagen, für diejenigen, die es machen. Und dadurch ist es sehr schwierig, natürlich die Konversion zu machen auch.
Gerne ganz vorne gibt es eine Frage. Währenddessen stelle ich noch eine, die nächste Generation, an der ihr arbeitet, an Schutz, Sachen. Woher nehmt ihr euer Wissen? Beobachtet ihr dabei die Black Hats und wie sie arbeiten? Wie arbeitet man? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir, unsere Information ist auf der einen Seite von dem, was wir sehen im Internet. Wir, wie gesagt, wir scannen einen Teil des Internets regelmäßig, um Informationen zu bekommen. Wir kriegen natürlich auch die ganzen Muster von neuen Schädlingsprogrammen täglich, wie gesagt, momentan sind es etwa 150.000 neue pro Tag. Und da sieht man natürlich gewisse Muster, die sich weiterentwickeln, welche Techniken angewandt werden, welche Techniken weiterentwickelt werden. Um nicht ganz zu ins technische Detail jetzt zu fallen, es gibt in der Anfangsphase hat man Viren eben durch Signaturen, durch einfache Signaturen erkannt. Nun, Computervirenentwickler haben darauf reagiert und haben dann sogenannte polymorphe Computerviren erzeugt, die sich immer wieder selber auch verändern können und wo jeder Computervirus anders ausschaut, womit die Signaturen eigentlich dann nicht mehr möglich waren. Und da hat man dann eben auf ein verhaltensorientiertes Modell umgestellt als Antivirentechnologe. Man hat dort nicht mehr dann Signaturen notwendigerweise benutzt, sondern hat sich angesehen, was macht der Computervirus eigentlich am System und hat sich an diesen Verhaltensmodellen eben angewandt. Und das ist eben ein ständiger Wettlauf mit Gut und Böse sozusagen. Also die Technik ist ständig an der Weiterentwicklung und ich muss sagen, wir haben etwa 40 oder 45 Mitarbeiter, die sich nur mit der Weiterentwicklung dieser Erkennungsmechanismen beschäftigen.
Okay. Bitte schön.
Ich habe drei kurze Fragen, technische Fragen. Wie funktioniert eigentlich so ein Antivirusprogramm? jetzt schematisch und ja, in Detail ja. Dann. Zweitens, Sie haben erwähnt, wenn man einen Gastaccount eröffnet
ja.
Oder einrichtet für zum Surfen zum Beispiel, dann ist man sicherer. Warum bitte?
Ja.
Und die dritte Frage, was ist das Cloud Computing?
Hervorragend, okay. Ausgezeichnet. So, die erste Frage, wie funktioniert ein Antivirenscanner, eine Antivirentechnologie schematisch? Man kann sich das so vorstellen, dass das auch wieder ein Stück Software ist. Dieses Stück Software wird installiert auf meinem eigenen Computer zum Beispiel. Und dieses Stück Software ist in der Lage, Operationen im Betriebssystem und auch von den Applikationen zu erkennen, weiß also zum Beispiel, ob jetzt etwas auf die Festplatte zugreift, auf die Festplatte schreibt zum Beispiel, und kann damit erkennen, ob Muster von Viren vorliegen. Und ist oft ein sehr komplexes technisches System, das eben damit in der Lage ist, diese Verhaltensmuster zu erkennen. Oder auch beispielsweise ein einfaches signaturbasiertes Modell, wo man weiß, dieser Computervirus schaut so und so aus, hat diese und diese Bytefolgen zum Beispiel drinnen und unser Virenscanner kennt diese Folgen von Nullen und Einsen und kann damit Vergleiche machen, kann sehen, okay, das trifft jetzt genau für diesen Computervirus zu. Das Ziel ist es immer, so genau wie möglich zu sein, also so gut wie möglich alle zu erkennen, aber nicht einen sogenannten False Positive zu haben. Das würde bedeuten, dass man ein gutes Programm als schlecht erkennt. Das wäre natürlich auch gleichermaßen schlecht. Also das ist so die Balance, die man haben muss, so gut wie möglich die Erkennung, aber auch so wenig wie möglich False Positives zu haben. Zweite Frage, Cloud Computing. Cloud Computing ist, würde ich einmal beschreiben, als die nächste Generation der Computing-Infrastruktur. Wenn wir uns zurückgehen in die Geschichte, wir haben begonnen mit Mainframes. Mainframe-Computer sind zentralisierte Systeme gewesen, wo ich jede Menge grüne Terminals angeschlossen gehabt. Ich habe auch noch, kann ich mich erinnern, auch an der Uni noch mit so einem Mainframe-Computer gearbeitet, wo ich meine ersten Programmierübungen gemacht habe, wo man dann zentralisiert einen Computer hatte, aber viele Terminals, von denen man diesen zentralisierten Computer benutzen hat können. Dann hat es eine Evolution gegeben, weg von diesem zentralisierten Ansatz zu einem sehr dezentralisierten Ansatz, wo jeder Benutzer selber einen leistungsfähigen Computer hatte, wo er Software installieren konnte und diesen Computer auch in einer dezentralen Form benutzen könnte. Nun, Cloud Computing ist wieder eigentlich hin zum zentralisierten Ansatz, wo eben Computing-Ressourcen wie CPU-Zeit und Speicher und Disk-Storage als Einheiten zu verkaufen sind. Das Schöne an diesem neuen Cloud-Computing ist, dass man diese Ressourcen so lange mieten kann, wie man es braucht und dann einfach wieder zurückgibt. Wenn man jetzt plötzlich 10.000 Computer für eine bestimmte Aufgabe braucht, weil man ein großes mathematisches Problem lösen will, dann holt man sich diese 10.000 Computer von der Cloud, berechnet seinen Algorithmus, seine Formeln für 10 Minuten beispielsweise oder für eine Stunde und gibt dann diese 10.000 Ressourcen wieder zurück. Man kann das also sehr dynamisch allokieren und das ist wirklich ein sehr tolles Modell für die nächste Generation der Applikationen. Und ich glaube, es wird die große Zukunft werden. Also ich bin sehr zuversichtlich.
Allerdings nur für Großanwender, nicht für so Klein- und Privatanwender. Oder für beide?
Auch für den Klein- und Mittelbetrieb. Ich denke auch darüber nach, dass zum Beispiel das dezentrale System, das wir heute haben, ja für sehr viele, gerade Klein- und Mittelbetriebe, sehr arbeitsintensiv ist. Auch die ganze Wartung von Servern und Infrastruktur. Stellen Sie sich vor, diese Server und Systeme sitzen dann in der Cloud. Und in diesem Falle allokiert man halt diese Cloud-Systeme für längerfristig, für ein Jahr oder für 2 Jahre oder für 5 Jahre oder was auch immer, aber man braucht die Systeme selber nicht warten, sondern nimmt eben die von einem Dritthersteller an und das ist das Schöne daran. Heute noch sind Clouds sehr global, es gibt weltweit einige globale Anbieter, die Clouds beispielsweise anbieten. Ich denke aber darüber nach, dass es wahrscheinlich in längerfristiger Zeit sehr, sehr viele kleine und regionale Clouds geben wird, weil die große Frage bei Cloud Computing ist ja immer, meine Daten, wo liegen denn die eigentlich? Ich will nicht, dass meine Daten in Irland liegen oder in England liegen, sondern ich will, dass meine Daten, wenn ich eine Cloud verwende, in Oberösterreich liegen beispielsweise. Und dadurch glaube ich, dass die Zukunft eben mit vielen kleinen regionalen Clouds sein wird.
Dritte Frage war der Disgust-Account, bitte.
Oh ja, genau. Danke. Der Gastaccount, im Unterschied, das Betriebssystem, das Sie heute benutzen, sei es Windows oder auch ein anderes Betriebssystem, ermöglicht Ihnen, einen oder mehrere Benutzeraccounts anzulegen, mit denen Sie sich einloggen für Benutzernamen und Passwort. Und dieser Account kann bestimmte Privilegien haben. Der kann Administrator sein, das heißt, er kann alles machen auf dem System, vom Löschen eines bestimmten Verzeichnisses zum Internet gehen beispielsweise. Und es gibt im Vergleich dazu auch einen Gastaccount, der sehr limitiert ist, der nur ganz bestimmte Funktionen machen darf auf diesem System. Und alleine das Faktum, dass der Gastaccount nur so wenig limitierte Funktionen machen darf, auch wenn sie sich beispielsweise infizieren würden mit einem Virus, dann kann dieser Virus auch nur diese limitierten Funktionen, die der Gastaccount eben hat, ausführen auf Ihrer Maschine und hat dadurch nicht die Möglichkeit des großen Schadens, als wären Sie als Administrator eingeloggt, der völligen Zugriff auf die gesamte Maschine hat.
Wäre das zu vergleichen mit einer speziellen Partitionierung auf der Harddisk? Also die Daten gebe ich auf eine Partitionierung C und Internet surfen tue ich mit A zum Beispiel, wo die ganzen Programme drauf sind.
Nicht unbedingt, weil wenn Sie es nur partitionieren und sich die Rechte nicht verändern, sind ja beide Partitions gleichzeitig im Zugriff auch und auch gleich von den Rechten. Also der grundlegende Unterschied zwischen einem Gast-Account und einem administrativen Account ist, dass Sie einfach von den Möglichkeiten, die Sie haben, sehr, sehr eingeschränkt sind und dadurch sich Viren wesentlich weniger ausbreiten können.
Und der Virus, das Virus hält sich daran.
Wenn er als Gast ist, dann das Betriebssystem limitiert den Virus dann so, der hält ihn sozusagen im Zaun.
Wir haben jetzt drei Fragen, eine zuerst da hinten und dann vorne und dann der Kalli Schmidt. Bitte.
Sie haben Android erwähnt und in diesem Kontext haben Sie erwähnt, dass es auch nicht sicher ist. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Android ist ja Open Source. Und ist es kein Schutz, dass da jetzt hunderte, tausende oder wenige Entwickler dran arbeiten und schadhafte Programmzeilen jetzt finden und entfernen? Also ist Open Source jetzt eigentlich auch gefährdet, mehr oder weniger? Jetzt nicht nur Android, sondern eben ja, Linux und so weiter. Und die zweite Sache ist mit diesem Cloud Computing. Also ich habe da eigentlich ein schlechtes Gefühl, weil ich mir denke, gerade vor kurzem haben wir gelesen, Apple macht Bewegungsprofile. Facebook macht irgendwie Datenspeicherung und so weiter, Google macht Datenspeicherung. Wie kann man sie eigentlich davor schützen, dass das nicht stattfindet, dass diese Daten gespeichert werden oder dass keine Bewegungsprofile aufzeichnen werden? Ja. Gerade im Kontext auf dieses Cloud Computing, weil Apple ist jetzt, ja, hat jetzt mit dem neuen Betriebssystem das, glaube ich, veröffentlicht und ja.
Ja, zu Ihrer ersten Frage betreffend Android. Ich glaube, man muss zwei Dinge grundsätzlich unterscheiden. Einerseits ist einmal der Aspekt der Schwachstellen in der Software. Und Open Source hier natürlich dadurch, dass so viele Augen drauf schauen, hat einen gewissen Vorteil hier, weil es einfach dort wirklich sehr offen liegt und auch sehr viele Möglichkeiten gibt für Forscher, dort Schwachstellen zu finden im Betriebssystem. Also von diesem Aspekt würde ich auf alle Fälle die Open Source Bewegung unterstützen und auch das sehen als Vorteil. Man muss aber den anderen Aspekt auch sehen, wo das Betriebssystem Android als Plattform für einen Computervirus dienen kann. Sie können sich zum Beispiel in einem Application Store zwei Applikationen herunterladen, die ähnlich ausschauen, die auch ähnlich heißen und die vortäuschen, Ähnliches zu tun. Eine ist eine gute Applikation, die andere ist eine böse Applikation. Das Android kann das nicht unterscheiden. Das ist auch nicht die Aufgabe des Android, das zu unterscheiden, sondern das ist eben die Aufgabe von Sicherheitstechnologie zum Beispiel hier, diese Entscheidung zwischen gut und böse machen, weil Android hat ja kein Business im Wesentlichen zu unterscheiden, ob das gut oder böse ist. Das ist ein Betriebssystem, eine Betriebssystemplattform und der Grund, warum Android wahrscheinlich mehr unter Attacke ist momentan, weil es ein sehr offenes Betriebssystem ist und dadurch sehr viele Möglichkeiten auch für Antiviren oder für Virenschreiber eigentlich auch ermöglicht. Und die zweite Frage war, glaube ich, im Kontext von Cloud Computing noch einmal. Die offene Frage natürlich bei ganz generell allen derzeitigen und neuen Computing-Modellen, und das ist nicht limitiert auf Cloud-Computing, sondern das ist generell einfach ein Trend, ist, wie viel an Informationen wird über uns eigentlich im Netz gespeichert. Das ist völlig unabhängig von Cloud-Computing. Das ist auch jetzt schon bei Facebook zum Beispiel und bei verschiedenen anderen Systemen. Und ich glaube, wir kontrollieren selber einen gewissen Anteil, was wir an Informationen bereitstellen und bereitgeben. Wenn Sie mein Facebook-Profil anschauen, dann ist das ein Paranoid-Facebook-Profil mit möglichst wenig Informationen. Wenn Sie aber das Facebook-Profil von meinen Töchtern anschauen, dann finden Sie dort sehr wohl sehr viel Information, eigentlich mehr als mir lieb ist, um ganz ehrlich zu sein. Aber das ist, man muss da, glaube ich, schon selber sich eben darüber einig sein, wie viel Information über sich selber man bereitgeben will. Und dann gibt es natürlich die Aspekte, an was wird an Informationen aufgezeichnet über Benutzung des Internet und diverse Dinge mehr. Und da hat man selber sehr wenig Einfluss eigentlich, außer dass man halt diese Dienste, wo man schlechte Erfahrungen gemacht hat, nicht benutzt, dass man die einfach ignoriert und nicht benutzt. Aber es ist ein genereller Trend, das muss ich auch ganz offen sagen, dass die Information, die gesammelt wird, natürlich immer mehr wird und mit jedem Jahr wird die Information eigentlich mehr. Das ist keine Frage.
Jetzt glaube ich nur eine kurze Nachfrage.
Mit Facebook ist man eigentlich relativ klar, also oder generell, was man halt reinstellt an Fotos ins Internet, dass es ja öffentlich ist. Aber jetzt wirklich diese gezielte Bewegungsmuster, das hat man ja bis vor einem halben Jahr, glaube ich, gar nicht gewusst, dass Apple das aufzeichnet. Im Endeffekt aber mit diesen Cookies, wo halt Verkaufsprofile erstellt werden. Und ich denke mir, dass diese Daten wahrscheinlich im Hintergrund irgendwo gehandelt werden. Hat man da eigentlich eine Chance, das abzustellen? Also gerade wenn man jetzt bei Amazon Bücher kauft, also ich studiere jetzt auch an der Kaplone, jedes dritte Buch macht irgendwie über Wirtschaft auf und also gerade diese Speicherung nervt im Endeffekt.
Ja, Cookies, weil Sie das Thema Cookies schon jetzt ganz besonders angesprochen haben, sind natürlich schon seit Jahren eigentlich immer wieder in den Verruf gekommen und Cookies, die jetzt, da gibt es verschiedene Typen von Cookies, ohne jetzt ins Detail einzugehen, Cookies, die auf eine bestimmte Webseite alleine arbeiten, halte ich weniger problematisch, aber dann diese sogenannten Tracking-Cookies, die auch flächen- oder Website-übergreifend sind, wo ich zum Beispiel, wo Informationen von Webseite A und Webseite B korreliert werden kann, diese Tracking-Cookies sind ja durchaus problematisch und es gibt ja wohl die Möglichkeit, diese Tracking-Cookies auch abzustellen und nicht zu erlauben auf dem System. Oder auch typischerweise alle guten Antivirenprodukte, Antivirentechnologien haben eine Erkennung von Tracking-Cookies auf ihrem System, wenn sie es konfiguriert haben so und können diese Tracking-Cookies auch blockieren. Aber das ist durchaus ein Thema, das ich auch so sehe wie Sie.
Bitte schön, hin.
Ja, ich möchte mal auf ein bisschen einen anderen Aspekt eingehen. Jetzt haben wir auf der einen Seite quasi die Bad Guys, die scheinbar wahnsinnig viel Geld mit der Situation machen. Auf der anderen Seite haben wir die Good Guys, nehmen wir jetzt mal auf der Seite sitzen Sie, die auch sehr viel Geld damit verdienen.
Darf ich
jetzt ein bisschen weiter zu?
Danke.
In der Mitte ist der private Anwender oder auch eine Firma, die auch wieder Geld ausgeben muss, um quasi diese zwei Seiten zu finanzieren. Wie schaffen Sie das, dass Sie in großen Firmen zum Beispiel auch die Firmenleitung so weit bringen, hier irrsinnig oder irrwitzig viel Geld eigentlich dafür auszugeben? Wie kann man das schaffen?
Naja, ich glaube, ich sehe das grundsätzlich so, dass wenn ein Unternehmen im digitalen Zeitalter teilnehmen, sich entscheidet dafür teilzunehmen, da ist natürlich eine gewisse Kostenstruktur notwendig und die Kostenstruktur der Sicherheit ist ein gewisser Budgetteil, den jedes Unternehmen heute einplant, um im digitalen Zeitalter mitmachen zu können. Das ist, glaube ich, ein Fixum, das jeder Security Officer, jeder Information Officer in jeder Firma sozusagen einplant, als Bestandteil, als Cost of Doing Business sozusagen. Sicherheit ist heute nicht mehr wegzudenken, es wäre völlig unmöglich, ohne Sicherheitstechnologie heute im digitalen Zeitalter mitzumachen. Das ist einfach ein Cost of Business, wie man das so sagt.
Ist ein Reputationsthema auch so, wie du es mal kurz auch erwähnt hast?
Selbstverständlich.
Ganz hinten.
Ja, meine erste Frage. Eine gute Antivirus-Software schaut zunächst einmal, ob sie selbst integer ist. Also ob sie schon infiziert wurde. Und dazu verwendet sie bestimmt irgendwelche gefinkelten Technologien. Könnte man nicht im Prinzip jedes vernünftige Programm mit solchen selbst scannenden Verfahren versehen, sodass dann sich kein Virus anhängen könnte?
Mhm.
Und die zweite Frage, völlig anderer Natur. Manchmal hat man als gewöhnlicher User unter Anführungszeichen den Eindruck, als wären die braven Softwarelieferanten wie Microsoft oder genug andere auch Viren, weil sie ständig irgendwelche Updates machen, von denen man keinen blassen Schimmer hat. Und dann wird man aufgefordert, starten Sie den Computer neu oder der Computer wird automatisch neu gestartet. Also wie kann man das im Prinzip unterscheiden, ob jetzt etwas Böses passiert oder ob das eigentlich Routine ist? Weil man wird von den Softwareproduzenten ja in keiner Weise schlau gemacht, was gerade auf dem Computer passiert.
Ja, Sie sprechen einen wirklich sehr guten Punkt an. Ich gehe auf den zweiten Punkt zuerst ein, den Sie angesprochen haben. Die Frage, wie weiß man eigentlich, was im System vorgeht? Und die offene Frage, die offene Antwort ist, es ist sehr schwierig zu sehen, was wirklich vorgeht im System. Und man verlässt sich natürlich heute, dass die Hersteller, die Softwarehersteller, das heißt die Betriebssystemhersteller und die Applikationshersteller, alles in bestem Ermessen machen, was möglich ist, um den Schutz zu gewährleisten. Dass das natürlich nicht immer funktioniert, haben wir gesehen in der Geschichte. Das ist auch der Grund, warum Computerviren heute noch immer ein Thema sind, nach 20 Jahren. Und deswegen ist es eben die Sicherheitsprodukte, die man zusätzlich eben installiert am System, die das Betriebssystem überwachen. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, warum sollte das nicht ins Betriebssystem bereits integriert werden, wie Sie es in Ihrer ersten Frage eigentlich angesprochen haben. Und ich gebe Ihnen völlig recht. Und ich glaube, dort wird es auch längerfristig hingehen. Ich glaube, dort wird es auch hingehen, dass in den nächsten 10, 15 Jahren immer mehr Sicherheitsmaßnahmen und Technologien in das Betriebssystem bereits integriert werden. Denken Sie darüber nach, was mit Windows 8 zum Beispiel kommt, die nächste Generation von Windows. Und da kommen wieder sehr, sehr viele neue zusätzliche Sicherheitsmechanismen, die in die zukünftige Generation eingebaut. Das Bewusstsein, dass das Betriebssystem sicher sein muss, ist erst in den letzten 10 Jahren geschaffen geworden. Vor 10 Jahren war das völlig kein Thema. Und daher hat man jetzt in den letzten 10 Jahren eben sehr viel investiert von den Betriebssystemherstellern, um Einschränkungen zu machen. Schauen Sie sich zum Beispiel das iPhone oder das Betriebssystem in iPhone an. Das ist sehr limitiert, was es einem Schädlingsprogramm erlauben würde. Und dadurch gibt es wahrscheinlich dort auch wesentlich weniger Malware. Also guter Punkt und ich gebe Ihnen da durchaus recht auch, warum das möglicherweise dann auch Bestandteil des Betriebssystems werden könnte in Zukunft.
Die zweite war die Software. Die schon integre Antiviren-Software.
Die selbsttestende Software. die selbsttestende Software. Ich denke schon, dass es so werden wird, dass es die Mechanismen im Betriebssystem geben wird, aber die selbsttestende Software ist sehr aufwendig und würde jede Applikation dann sehr, sehr groß machen. Also wir investieren wahrscheinlich, würde ich einmal sagen, 2 bis 3 Megabyte an Größe an Code, der nur für die Integritätstests und auch für den Selbsttest und auch für den Selbstschutz, weil man muss sich ja vorstellen, man muss sich ja selber auch schützen am System. Viren sind natürlich auch interessiert daran, uns abzuschalten, weil wenn sie uns abschalten können, dann haben sie natürlich Free Game, wie man das so schön sagt, auf dem System. Und der Selbstschutz ist sehr aufwendig, weil man sehr viele Aspekte berücksichtigen muss. Und wenn man das jetzt jede Applikation mit einem Selbstschutz aussehen würde, wäre das wahrscheinlich eine sehr kostenintensive Sache. Aber ich glaube, dass diese Schutzmechanismen ins Betriebssystem kommen, in zukünftigen Generationen von Betriebssystemen.
Jetzt gibt es eine Frage da in der Mitte und dann eine ganz hinten. Bitte schön.
Ja, meine Frage wäre, Sie haben zuerst gesagt, pro Tag gibt es ca. 150.000 neue Viren, die irgendwie im Netz registriert werden. Und ist es da nicht oft oder manchmal von Firmen, wo neue Technologien eingesetzt werden, oft sehr leichtfertig, dass man die einsetzt, ohne dass man darüber nachdenkt, welche Auswirkungen das zum Beispiel haben kann. Ein Beispiel dafür wäre voll digitale Stromzähler, die dann wo eigentlich der einzelne Nutzer gar nicht mehr absehen kann, welche Folgen das für einen haben kann.
Die Frage war konkret nach dem Einsatz neuer Technologien und wie sich die dann im Sinne von Malware auswirken oder ich meine, die 150.000 Muster, die ich von denen ich gesprochen habe, ist der heutige Stand. Das kann morgen 180 sein. Das wächst enorm momentan. Was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass die Anzahl der neuen generierten Computerviren-Muster pro Tag größer wächst, als man es in den Griff kriegen kann von der Erkennungsseite her. Das ist, betrifft jetzt möglicherweise auch in Zukunft verschiedene Plattformen. Heute sind die Computerviren durchaus vorwiegend auf der Windows-Plattform zu finden. Gibt einige gute Beispiele auch für die Mac-Plattform, wie wir auch gesprochen haben von Android. Ob es jetzt dann auch so Systeme wie diese Embedded-Systeme auch betrifft in Zukunft, das ist noch schwierig abzuschätzen, wie zum Beispiel die Stromzähler, ob die auch betroffen werden in Zukunft, ist heute noch nicht abzuschätzen. Rein theoretisch denkbar, sehe ich momentan nicht als Angriffspunkt. Was aber schon gezeigt wurde auf der großen Konferenz, von der ich vorher gesprochen habe, auf dieser Hacker-Konferenz in Las Vegas, gerade dieses Jahr wurde gezeigt, wie zum Beispiel jemand eine Insulinpumpe gehackt hat, wo eingebrochen wurde über Wi-Fi und die Insulinpumpe ferngesteuert wurde. Und das sind natürlich schon sehr bedenkliche Sachen. Das ist natürlich schon sehr problematisch. Also da muss schon sehr viel auch an Arbeit noch geleistet werden, um diese Embedded Systems, wie man die auch bezeichnet, hier entsprechend zu sichern.
Ja, aber wäre es da Ihrer Meinung nach nicht besser, für manche Systeme einfach vielleicht gesetzlich auch eine Richtlinie zu schaffen, damit man einfach Infrastruktur schützen kann oder auch in dem Fall die persönliche Sicherheit.
Ja. Und da wird sicherlich auch an Standards geben müssen. Da kommt sicherlich einiges an Standards auch in diesem Bereich. Die Standards betreffen einerseits den sicheren Software Development Lifecycle, wie nämlich so Software entwickelt werden muss, damit sie sicher geschrieben wird. Und es gibt auch mittlerweile jede Menge Tools, die man heranziehen kann als Softwarehersteller, um die Software entsprechend sicher zu schreiben. Es ist, glaube ich, mangelt nicht momentan heute an dem, was verfügbar ist und auch an den Möglichkeiten, die man als Softwarehersteller hat. Es ist eher das Awareness, der Bekanntheitsgrad, noch nicht so weit entwickelt, wie er sein sollte, in vielen Unternehmen, die Software entwickeln heute. Und darum habe ich eben Microsoft vorher als gutes Beispiel genannt, weil die wirklich ein sehr gutes Vorbild sind in diesem Bereich.
Wir haben eine Frage ganz da hinten, der Martina.
Ja, nachdem ich selbst in dem Bereich tätig bin, ich bin Systemadministrator in zwei Firmen, hätte ich jetzt nur eine Frage, weil Sie Windows 8 erwähnt haben. Da war ja der große Aufschrei, Windows 8 sollte ja nur mehr auf Maschinen starten, die zertifiziert sind, wo es ein Zertifikat drauf gibt und aufgrund dieses Zertifikates kann dann Windows 8 starten. Schließe ich mir dann nicht die Open Software wieder aus? Und gerade die Open Software finde ich ja als Innovativtreiber in manchen Bereichen, sagen wir es jetzt einmal so. Schießen wir uns da nicht irgendwie ins Eck und in der Abhängigkeit von Herstellern?
Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne den letzten Stand da momentan nicht. Ich bin fast der Meinung, dass diese harte Position, die am Anfang gefahren wurde, dann wieder abgeschwächt wurde und es mittlerweile auch möglich ist, nicht nur unbedingt vom Zertifikat, diese UEFI, das UEFI-Boot, sondern dass das auch ein normales BIOS-Boot wieder möglich ist in der Windows 8 Plattform. Das ist mein Stand der Information, das kann aber nicht unbedingt möglicherweise nicht der letzte Stand sein.
Aber kann uns das dann nicht passieren, das heißt, es darf nur mehr zertifizierte Software laufen, also dass Windows dann trotzdem, Microsoft trotzdem in die Richtung geht, wir fahren nur mehr zertifizierte Software. Muss ich mich bei Microsoft zertifizieren, wenn ich ein Tool schreibe und Microsoft bestimmt, ob das auf dem Markt darf oder nicht? Also ich bin dann irgendwie dann abhängig.
Das ist eine gute Frage und den Präzedenzfall haben wir ja schon im Wesentlichen bei der Apple-Plattform mit dem iPhone natürlich, wo ich heute nur Software fahren kann, die von Apple auch für gut befunden wurde. Und der Markt aus meiner Sicht wird bestimmen, ob dieses Modell sich durchhält. Momentan scheint es, als das Modell ist akzeptabel. Der Apple hat einen Erfolg wie nie, obwohl es diese Limitierung bereits in diesem Betriebssystem schon gibt heute. Gut, man kann jetzt argumentieren, dass man das Phone jailbreaken kann und dass man das umgehen kann, aber unter normalen Situationen hat man diese Limitierung bereits im Apple-Betriebssystem schon. Und ich glaube eben, wie gesagt, der Markt wird entscheiden, ob dieses Modell sich durchziehen wird. Also ich halte es grundsätzlich für nicht so schlecht, wenn dieser Test vom Softwarehersteller sich nur auf sicherheitsrelevante Aspekte bezieht. Das kann natürlich dann nicht Funktionalität einbeziehen.
Bitteschön.
Ja, grüß Gott. Also erstmal, ich glaube, ein Statement von weg. Ich glaube, für ein weltweites System kann man nur eine weltweite rechtliche Regelung finden, wenn man das in den Griff bekommen möchte. Also das ist, glaube ich, ziemlich klar, wenn man das ist eine neue Herausforderung, glaube ich, auch für die Juristerei. Das ist das eine und das andere ist ein anderes Thema. das ich hinweisen möchte oder das ich lenken möchte, nämlich das, was mit Enigma am Anfang stand, nämlich der Krieg, der nicht gegen uns in unseren Netzwerken passiert, sondern der ein Teil des künftigen Krieges sein wird, nämlich dass man die Verkehrslenkungen, die Energielenkungen und ähnliche Netze eben infizieren kann und dass an diesen Systemen ja doch sicherlich die großen Geheimdienste der großen Staaten mit großem Geld arbeiten und zwar mit Geld, das wahrscheinlich mindestens das Volumen dessen übersteigt, was in dem Untergrund läuft. Können Sie dazu was sagen?
Ja, und es hat auch bereits in der Geschichte Beispiele gegeben, wo man sogenannte Produktionsnetze, die typischerweise getrennt sind vom Internet, auch infiltriert hat. Das hat es ja schon gegeben, auch in der Vergangenheit, und ist gerade jetzt ein sehr großes Thema der Forschung auch, insbesondere für Schwachstellenanalyse. Viele dieser Steuerungssysteme und Roboter, die eingesetzt werden in der Produktion auf der einen Seite, auch in der Steuerung eines Wasserkraftwerkes oder auch eines Elektrizitätsverteilungsunternehmens, sind ja typischerweise separat vom Internet. Und es gibt dort eben Firewalls, die dazwischen sitzen. Die Frage ist, wie weit werden diese zukünftig miteinander verwachsen? Was auf der einen Seite gewisse Vorteile hat, weil die Datenintegrität und alle diese Dinge gegeben sind, hat aber auch natürlich enorme Nachteile, weil dadurch die Grenze vom Internet, das ja public ist und wo es wirklich sehr viele Attacken gibt, auch auf diese privaten Netzwerke diese Barriers kleiner werden. Also ich bin kein so großer Verfechter von dem, dass man diese Firewalls niederbringt, sondern ich bin eher der Meinung, dass man diese Produktionsnetzwerke nach wie vor in einer sehr gesicherten und separierten Umgebung fahren soll und sehr enge Maschen hier machen soll, an welchen Daten hier aus- und eingehen zwischen diesen beiden Netzwerken. Wenn man das, wie man sich das so schön vorstellen kann, alles homogenisiert, sehe ich auch große Sorge für uns in diese Richtung.
Nochmal ganz hinten.
Ich habe möglicherweise eine ziemlich blöde quantitative Frage. Es gibt auf der Welt 8 Milliarden Menschen. Sagen wir, jeder Zehnte davon beschäftigt sich mit dem Computer oder hat die Möglichkeit. Dann bleiben, sagen wir, 1 Milliarde. Wenn jeder Tausendste die Fähigkeit davon hat, einen Virus zu schreiben, dann bleibt 1 Million Menschen über. Wenn davon jeder Zehnte böse Absichten hat, dann bleiben 100.000 über. Dann müsste jeder, der die potenzielle Möglichkeit hat und die böse Absicht, pro Tag einen Computervirus produzieren. Das erscheint mir doch ein bisschen zu viel des Guten.
Man muss es so sehen, die Generation von Computern funktioniert computergesteuert heute. Und man kann sich um größenordnungsmäßig $700 ein komplettes Kit kaufen im Internet, das Computerviren automatisiert generiert. Diese Computerviren werden dann auch automatisch über Spam verteilt und auch verschiedene Muster dort automatisch generiert. Das heißt nicht, dass das unbedingt jeder Virus mit einer Person verknüpft ist. Ich glaube sogar im Gegenteil, Ihre Nummern, dass 1 Million Leute ein Computervirus schreiben können, ist wesentlich zu hoch angesetzt. Ich glaube, es gibt weltweit wahrscheinlich nur vielleicht 1000 Leute, die wirklich die Skills haben, sowas technisch auch zu machen. Aber das Schwierige daran ist, dass diese Muster sich mutieren automatisiert durch Computerprogramme, dass die nicht durch Menschen generiert werden, sondern durch Computerprogramme generiert werden.
Aber dann sind also gibt es einige Stämme von die also wirklich geistig.
Genau.
Es gibt Familien. Andere wird nur durch einfach mutiert und
ein richtig.
Bisschen verquirlt und es ist im Prinzip
ganz
dieselbe richtig. Idee, die dahinter
ja. liegt. Ja, Sie können sich das so wie im Lego vorstellen, dass es da gewisse Familien und Stammbäume gibt und dann wird eben zusammengebaut, je nach mit Farbe, rot und grün und blau, verschiedene Funktionalitäten werden zusammengewürfelt und dann ergibt sich eben automatisiert wieder ein neuer Computer.
Aber ich nehme an, dass Sie sich auch selbst diese Kits kaufen und dann durchschauen,
selbstverständlich, wie
dieses Muster gestrickt
ist. Natürlich.
Okay, also dann ist diese Zahl mit 150.000, die einen Laien zunächst einmal furchtbar erschreckt, wahrscheinlich, das sind also die sozusagen auf den Markt geworfen werden, aber
davon sind wahrscheinlich 99% nur immer dieselben.
Ganz richtig.
Mit einem anderen Strickmuster
versehen sind. Ja, okay, ganz richtig. Nur Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie den Computervirus so sehen vor sich jetzt, Sie wissen das nicht per se, ob das jetzt eine Familie ist oder ob eine neue Generation ist. Wir müssen trotzdem alle diese durch unsere Maschinen analysieren und herausfinden, ob die jetzt zu einer existierenden Familie gehören oder ob die eine neue Generation sind sozusagen.
Gibt da die beiden Herren eine Frage, genau, was dahinter?
Es wird nicht auch jetzt in letzter Zeit diskutiert, ob man nicht das Netz wieder trennt in ein privates und dann die öffentlichen, um eben diese Möglichkeiten einfach einzuschränken, die sich sonst ja weltweit
geben. Ja. Ich habe das auch mitverfolgt, diese Diskussion, ob man ein zweites Internet parallel einführen soll. Und ich finde, man muss separieren, ob das jetzt ein physikalisches Separat oder ein logisches separates Netzwerk ist. Und ich glaube, ein physikalisches separates Netzwerk einzuführen ist eher problematisch als ein logisches. Also logisch würde ich auf alle Fälle befürworten, dass man vielleicht nicht auch zwei, sondern auch mehrere Netzwerke durch logische Separation einführt. Und das kann ich mir durchaus auch als praktisch und realistisch vorstellen und wird auch im kleinen Stil heute schon gemacht, wenn ich darüber nachdenke. VPN, Virtual Private Networks, ist zum Beispiel eine Technologie, die es mir schon erlaubt, ein logisches, separates Netzwerk auf einem physikalischen Netzwerk in einer sicheren Basis darzustellen. Sehe ich durchaus als realistische Möglichkeit, sehe es aber sehr unwahrscheinlich, dass mein zweites Internet physikalisch parallel aufbauen wird.
Bitteschön.
Ja, also ich habe große Bedenken, wenn ich mir anschaue, welchen Einfluss heute schon die IT kollektiv, wie man sagt, Verkehrssteuerung, Bankenwesen und so weiter, aber auch kollektiv und individuell hat. Und die logistische Seite, also der Gesetzgeber, entweder braucht er die Zeit, dass er da sich entwickelt, oder er ist säumig. Andererseits aber auch Staaten sind sehr enthusiastisch von diesem neuen Medium. Es gibt heute in Europa kaum ein Finanzamt, wo man die Steuererklärung nicht per Internet machen kann. Es gibt kaum eine Fluglinie, wo man die Karten nicht, also wo man Karten mit Internet kaufen muss, dass man sie überhaupt billig kriegt. Ja? Mhm. Man wird demotiviert, dort zum Schalter zu gehen. Man kriegt nur ordentliche Karten, wenn man es mit Internet macht. Und also diese Abhängigkeit einmal, die wird erzeugt, die Staaten sind enthusiastisch, aber sind vollkommen säumig im Schaffen von logistischen Werkzeugen, um eben auch dann diese Intruders, diese illegalen Eindringlinge da zu bestrafen oder zu verfolgen. Erst in Österreich erfolgt erst jetzt eine ganz vorsichtige Rekrutierung von Internet von IT-Spezialisten in der Polizei zum Beispiel, eine ganz kleine Einheit, ich glaube, das sind 50 Leute, wenn jetzt einmal rekrutiert. Liberale Länder wie Amerika wahrscheinlich, da sagt der Gesetzgeber, das ist privat, das macht der Markt, ja. Aber es wird wahrscheinlich sehr viele Reibungsverluste geben in Zukunft, denn die IT wird noch viel weiter hineinspielen. Ich habe jetzt gehört, es wird in 10 Jahren keinen Kühlschrank mehr geben, der kein Update braucht. Selbst ein Kühlschrank, ein Bügeleisen, eine Kaffeemaschine wird mit Updates versorgt werden. Gut, wenn jetzt dann in Linz die Kaffeemaschinen nicht gehen, das ist kein großer Schaden. Aber ich meine, so weit wird es kommen. Und so, auch die Autos werden natürlich jetzt schon abgedatet. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
Ich glaube, die große Sorge für mich ist es eher, die grenzenüberschreitenden Gesetze zu schaffen. Ich finde, dass eigentlich in vielen Ländern eigentlich schon sehr viel Arbeit gemacht wird von legislativer Seite her, wo Gesetze geschaffen werden über Privacy, wie sind Daten zu halten, für die Privacy von Informationen zu halten ist, auch die persönliche Information von Personen, wie das zu behandeln ist. Und gerade Europa ist ja in einer gewissen Vorreiterrolle hier. Ich sehe Deutschland beispielsweise immer wieder, ich sehe das von unseren Kunden auch, wie das zu halten ist. Aber ich sehe die große Sorge, weil das Internet eben ja keine Grenzen hat, die grenzenüberschreitenden Techniken. Dort sehe ich, weil nämlich das auch für uns Probleme bereitet, weil ich, je nachdem in welchem Land ich mich befinde, muss ich verschiedenen Gesetzen heute eben gerecht werden. Und das halte ich für die größte Challenge hier längerfristig. Ich weiß nicht, ob man das EU-weit hinkriegt. Und dann vielleicht auch weltweit, ich weiß es nicht. Aber das wäre meine große Priorität, sozusagen, dass man Gesetze schafft, die weltweit, das ist ja so das Idealziel, dass man das weltweit diese Gesetze anerkennen kann und auch akzeptieren kann. Aber innerhalb der Länder, finde ich, passiert sehr wohl sehr viel, lokal. Vielleicht noch zu wenig, aber doch aus meiner Sicht sehr viel.
Ich hätte noch eine ganz praktische Frage. Was sind die wesentlichen Symptome, wenn man mal infiziert ist, dass man das in irgendeiner Weise also erkennt?
Ja.
Also was sind die wesentlichen?
Ja.
Fängt es schon an, dass er sehr langsam startet oder lang braucht, bis er auf Volllast kommt?
Ja, die Antwort, die ich Ihnen geben werde, wird Sie wahrscheinlich nicht zufriedenstellen. Die Vergangenheit hat man sehr wohl sofort gesehen, weil der Computer hat irgendwie was gemacht, was sehr untypisch war, dass irgendwelche Buchstaben heruntergefallen sind oder der verschiedene, also war sehr sichtbar, dass man infiziert war. Die heutige Generation von Computerviren ist unsichtbar. Beim freien Auge hat man keine Möglichkeit, dass man es wirklich erkennt. Es könnte vielleicht sein, dass der Computer etwas langsamer bootet und startet, aber auch das muss nicht der Fall sein. Die heutigen Technologien, die bei Computerviren eingesetzt sind, sind so ausgereichert und ausgereizt, dass man kaum dort wirklich eine Infektion wirklich erkennt. Leider.
Ich würde nach
dem freien Auge. Drum eben, wie gesagt, Antivirenprogramme und ständig updaten. Das ist der beste Weg, wirklich das zu erkennen.
Es gibt eine Frage dort hinten. Dazwischen möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Wir haben jetzt, das ist natürlich ein Thema, das uns alle sehr persönlich auch trifft. Jeder hat seinen Laptop, jeder kennt es, jeder hat natürlich seine Daten drauf und ist drum besorgt. Mich würde nochmal interessieren auf einer Metaebene, was ist eine Attacke 2011, die wirklich beunruhigt oder die wirklich fasziniert? Keine Ahnung, welche Wörter ich da verwenden soll. Wo du sagst, das ist was Außergewöhnliches, mit dem haben wir nicht gerechnet oder was wirklich irgendwie eben einzigartig ist. Mhm. Also da kenne ich deine Berufswelt noch zu wenig.
Ja. Wo ich persönlich mir große Gedanken mache, ist im Bereich des, was auch bezeichnet wird als Consumerization of IT. Das bedeutet, Mitarbeiter bringen Mobiltelefone und Smartphones in das Unternehmen. Das Unternehmen ist nun gefordert, wie kann ich diese Smartphones, die meistens im Besitz der Privatperson sind, wie kann ich diese Telefone, diese Smartphones jetzt in das Unternehmensnetzwerk integrieren, dass die auch E-Mail machen auf dem Device, dass die auch Zugriff zu den Daten haben. Das heißt, man besitzt hier in der Grauzone zwischen auf der einen Seite dem IT-Team, das die Connectivity hier herstellt, und auf der anderen Seite der Benutzer, dem das Telefon gehört. Was mache ich jetzt, wenn der Benutzer das Unternehmen verlässt? Wie kann ich dort Daten von dem Telefon wieder löschen, ohne dass ich dem Benutzer seine Daten lösche? Dort sehe ich sehr, sehr viel Grauzone momentan und sehr viel Tätigkeit auch für Computersicherheitstechnologien sich weiterzuentwickeln. Das sehe ich so das große Szenario, das jetzt viele Firmen, ja, das heißt so schön drüben, BYOD, Bring Your Own Device. Ich glaube, das gibt es auch in Europa wahrscheinlich sehr viel schon. Und dieses Thema ist drüben ganz, ganz heiß momentan, weil die Firmen auf der einen Seite sind froh, wenn die Mitarbeiter eigenes Telefon mitbringen. Auf der anderen Seite ist es bequem, weil ich will nicht zwei Telefone mittragen als Mitarbeiter. Auf der anderen Seite aber das Datenproblem ist völlig ungelöst heute. Das ist so mein großes Szenario.
Es gibt jetzt zwei Fragen, genau, ganz hinten und dann jetzt.
Vielleicht wollen Sie meine Frage am Schluss beantworten. Also was ist Ihre Meinung zu Anonymous, dieser Internet-Hacker-Gruppe, die was sie jetzt halt irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt hat? Passt jetzt vielleicht nicht so ganz zum Kontext, aber
ja.
Hat man eine zweite Frage.
Also Anonymous ist ja sicherlich ja allen von uns hier ein Begriff und ich sehe Anonymous auch nicht als eine Person oder eine kleine Gruppe, sondern das ist einfach eine lose Zusammenfassung von organisierten Banden, die halt irgendwie irgendwelche Ziele verfolgen und die alles unter einem gemeinsamen Namen dann auftreten. Also man kann sich das nicht vorstellen, dass die irgendwie sehr engmaschig drei oder vier Leute sind, sondern das ist eigentlich ein großes Netzwerk von teilweise Gleichgesinnten, teilweise auch nicht Gleichgesinnten und ich glaube, viele Dinge, die passiert sind, sind einfach völlig unakzeptabel, aber sie haben auch auf der anderen Seite sehr viel Bewusstsein geschaffen, was ich den positiven Aspekt von dieser ganzen Geschichte halte. Grundsätzlich halte ich es für sehr negativ, das Ganze, was passiert ist und was passiert, aber es hat durchaus einige sehr positive Seiteneffekte gegeben, weil einfach die Bekanntheit und die Awareness einfach gewachsen ist dadurch.
Bitte schön, Michael Kriegner.
Gerhard, persönliche Frage. Nachdem du dich jetzt seit fast 20 Jahren mit Computernetzwerksicherheit beschäftigst, war dein Rechner schon mal infiziert und hat sich schon mal wirklich getroffen?
gute Frage. Wir haben bei uns im Haushalt eine Handvoll Computer und ich bin stolz darauf, dass mein eigener Computer noch nie, nicht meines Wissens nach, infiziert war. Aber wir haben schon im Haushalt diverse Situationen gehabt.
Wie mich würde noch interessieren, gibt es sowas wie ein Hackerzentrum? Kann man das irgendwie sagen? Keine Ahnung. Ja, zum Beispiel. Oder berufsgruppenmäßig?
Malaysia und Philippinen sind zwei Lokationen, wo sich sehr viel eigentlich tut im Computersicherheitsbereich von der dunklen Seite. Früher war es einmal auch Russland, wo sehr viel sehr tief mathematische Experten eben waren, die natürlich sehr, sehr gut waren hier auch im Entwickeln von Software und natürlich auch dann Computerviren entwickelt haben. Aber ich glaube, momentan ist es eher Malaysia und Philippinen, wo viel herkommt eigentlich. Und die Verteilung ist natürlich weltweit. Ich meine, wenn ich einen Server in New York habe, dann kann der von irgendwo attackiert werden, auch wenn die Software kommt aus Malaysia, das kann aber auch von China oder von Russland oder wo auch immer kommen. Das ist die große Problematik, ist einfach diese Grenzenlosigkeit des Internet.
Gut. Gibt es Fragen Ihrerseits noch? Sonst würde ich gerne das Plenum jetzt schließen und du bist noch ein bisschen bei uns, dass wir auch noch ein bisschen an der Bar weiter diskutieren können. Herzlichen Dank, Gerhard Eschelbeck, für den Vortrag und die spannende Antworten und Diskussion.
Dankeschön, danke.
Ich würde Sie nur gern kurz auf unsere beiden nächsten Veranstaltungen hinweisen. Das kommende Donnerstag ist Kooperationsprojekt zum Mittag bei Stifter. Die Frau Schwenz-Harand wird dort die Frage beantworten, woran arbeiten Sie gerade, und es wird eine Erdäpfelsuppe geben. Das Ganze ist um 12:30 Uhr im Stifterhaus kommenden Donnerstag, und am Sonntag haben wir eine fremdsprachige Matinee, da wird es Englischsprachen heißen, Will Location-Based Services Help Redefine Reality. Der Marc Kramer ist ein Network Early Adopter, wie er sich selbst nennt, der jetzt auch bei Natural in Linz arbeitet und wird uns da einführen, Sonntagvormittag bei Bio-Butterbrot. 10:30 im Kepler Salon. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Jetzt noch einen schönen Abend und vielleicht treffen wir uns noch an der Bar. Dankeschön.
Dankeschön. Danke.